Danke, dass ihr uns geholfen habt, den Blick zu erheben nach oben. Es gibt so vieles, was uns nach unten ziehen will. Auch die Nachrichten. Thorsten, Notoperation. Zwar in guten menschlichen Händen, aber es ist besser, wir schauen nach oben. Zu dem, der durchbringt und auch unsere Familie Grupp, Vivian, Kinder. Danke, Antra, dass du, was du erzählt hast, in deinen Erfahrungen in dieser Woche, sozusagen Vorbereitung für das, für euren Dienst heute. Wie kriegen wir das hin? Das, was uns runterziehen will und das, was uns erheben will. Jesus sagt einmal, wenn ihr das seht um euch her, was auf, in der Zukunft auf euch kommen wird, dann erhebt eure Hände, eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich euer Erlöser naht. Der Text, den ich euch heute mitgebracht habe, der beschäftigt sich zunächst mit ganz ins irdischen Dingen, beschwerlichen. Es ist eine Fortsetzung aus dem Nehemia. Manchmal fragt man sich ja, wozu stehen manche Bücher in der Bibel? Das Buch Nehemia. Welches Interesse hat Gott daran, dass er uns zeigen, was will er uns zeigen? Also es lohnt sich das, den Nehemia mal richtig durchzulesen in einem Zug. Tut das. Es geht darum, dass Gott seine zerstörte Hauptstadt Jerusalem aufbauen lassen will. Er hat lange genug zugesehen, was da alles kaputt gegangen ist. Vielleicht erleben wir sowas auch in unserem Leben. Und da ist eben dieser Nehemia. Und den hat Gott berufen, etwas ganz anderes zu tun, als was er bisher getan hat. Hat eine angesehene, einer der höchsten Positionen im Persischen Reich, Mundschenk des Königs, musste aufpassen, dass er nicht vergiftet war. Das war damals üblich, nicht nur heute. Und der erlebt etwas. Und das möchte ich jetzt kurz wiederholen, was in dem ersten Kapitel steht. Nehemia in Susa, in heute Persien, 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt, hat Besuch aus Jerusalem. Und er fragt, wie geht es dort bei euch? Wie geht's dem Volk Gottes, die dort sind? Wie geht's der Stadt Jerusalem? Und dann erfährt er etwas, was dem fast den Boden ausschlägt bei ihm. Sodass er, dass er sich erstmal hinsetzen muss. Und dann, dass er weint. Und dass er Leid trägt, tagelang steht in der Bibel. Das ist ja schon mal psychisch eigentlich eine Leistung. Eine ganz große Not, wenn man tagelang Leid trägt. Wir brauchen doch Entspannung. Aber er bleibt sitzen. Er weint, er trägt Leid. Er fastet und betet. Und sein Gebet, das ist in der Schrift niedergelegt. Es ist bewegend. Wir haben darüber schon auch gesprochen. Was bewegt ihn da? die Stadt Jerusalem, die doch eigentlich aufgebaut werden sollte, die liegt noch in Trümmern. Und das Volk Gottes ist in großem Unglück und in Schmach, steht da. Und wir können uns das ausmalen, nach unseren persönlichen Erfahrungen, was das bedeutet. Großes Unglück, Schmach. Wie andere Leute über uns denken. Meint ihr, das ist alles unter uns geblieben, was hier bei uns passiert ist in dem letzten Jahr? Schmach. Und das kann einen schon auf den Magen schlagen. Und das kann einen schon in die große Traurigkeit treiben. Seid ihr bereit, solche Traurigkeit zu tragen, weil es um Gottes Volk geht, weil es um Gottes Stadt geht? Gemeinde ist die Gottesstadt jetzt in dieser Zeit, bis einmal das himmlische Jerusalem gebaut, herabkommen wird, wie es uns die Offenbarung berichtet. Bis dahin sind wir das Aushängeschild Gottes. Und da erfährt er, die Mauern sind zerstört und die Tore, die sind vom Feuer zerstört. Mauern bedeuteten für eine Stadt damals Sicherheit, Geborgenheit. Da konnten Wächter auf den Mauern stehen und beobachten. Wer schon mal in Rothenburg war, hat das vielleicht auch so erlebt. Die Schrift sagt in den Sprüchen, wenn jemand seinen Zorn nicht zurückhalten kann, dann ist er wie eine Stadt ohne Mauern. Stadt ohne Mauern, ohne Schutz. Und die Tore, durch die ja der Verkehr zwischen draußen und drinnen hin und her geht, wo man reingelassen wird oder auch rausgehen darf, wir Menschen, jeder Einzelne von uns ist wie eine Stadt mit Toren. Zwei Tore, unsere Augen. Zwei Tore, ein Tor, unser Mund. Zwei Tore, unsere Ohren. Wenn man will, ein Tor oder zwei Tore, unsere Nase. Das hat Gott geschaffen, damit es ein Rein und Raus gibt. Oh, merken wir wissen doch schon, wenn wir unsere Augen nicht zügeln, dass alles rein und rauskommt. Wenn wir unseren Mund nicht schließen können, die Griechen, die hatten so ein Sprichwort, welches Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne? Gott hat uns Zähne geschaffen, damit wir sie zusammenbeißen können. Und die Lippen davor noch als zweites Tor. Die Augen schließen sich sofort, sobald irgendeine Mücke dazwischen rein oder ein Staubkörnchen uns stört. Automatisch. Der Mund schließt sich nicht automatisch. Den müssen wir bedienen. Wenn wir es nicht tun, großes Unglück und Schmach. Die Nase muss man sich zuhalten. Die Ohren muss man sich zuhalten, wenn man was nicht hören will. Das ist unsere Verantwortung, Brüder und Schwestern, für unser eigenes Leben und für unser Zusammenleben, unser Zusammensein. Das quält diesen Mann, diesen Nehemia. Seine Aufgabe war, zu überwachen, dass der Großkönig, der persische Großkönig, nichts, kein Gift in seinem Getränk hat. Aber jetzt hat ihm der Herr eine Last aufgelegt. Und lasst uns jetzt in dieses zweite Kapitel hineingehen. Ich lese den Abschnitt 1 bis 10. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta oder auch Artaxerxes. Übrigens, das erste Kapitel fängt damit an, auch mit einer Zeitangabe, im Monat Kislev, das ist der Dezember. Und jetzt ist inzwischen März geworden, im Monat Nisan. Als Wein vor ihr dem König stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zu dem König. Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollst du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Den Text. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, von Persien aus gesehen, also in Richtung Juda, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme, und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken, für die Pforten der Burg, beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber auch Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Ich habe über diesen Text geschrieben, gedacht, wir haben einen König. Also wir sind ja nicht in England oder in Holland. Aber wir, es kommt alles darauf an, ob Jesus dein König ist, ob Jesus unser König ist, ob Jesus der König in unserer Familie und in unserer Gemeinde ist. Wer die Bibelleser unter uns, aber dies noch nicht sind, können es ja werden, das Buch der Richter schließt mit einem Satz, der in dem Richterbuch schon einige Male ausgesprochen worden ist, vor allem im letzten Teil. Es war kein König in Israel. Jeder tat das, was ihn gut dünkte. König, dann unterstellen wir ihm unser Denken, Reden, Tun. Kein König, muss jeder machen, was er will. Und dann prallt das aufeinander, was jeder will oder nicht. Dann marschieren die einen in die Richtung und die anderen in die Richtung. Wie gut der Nehemia, also wer das so verfolgt hat, vielleicht zum ersten Mal, nicht wahr, da spricht doch eine Atmosphäre heraus, die wünscht man sich am Arbeitsplatz. Eine solche Beziehung zwischen Untergebenen und Chef, Mitarbeitern und dem, der den vollen Überblick hat. Dabei muss man ja bedenken, wenn der Chef nicht selbstständig ist, dann untersteht er ja auch anderen. Welche Atmosphäre kommt einem hier in diesem Text entgegen? Immerhin, deshalb habe ich das gesagt, damit uns das so ein bisschen bewusst wird. Ein ganzes Vierteljahr trägt der Bursche, Entschuldigung, Mundschenk, Minister, trägt er diese Last auf sich, wie das geschehen ist, ob er so lange Urlaub hatte oder, das sagt uns die Bibel nicht, aber nicht umsonst nennt sie solche Zeitangaben. Und dann tut er seine Arbeit wie immer, aber, und ich stand traurig vor ihm. Da ist diese Trauer. Nicht, weil in seiner Familie so vieles, solche Belastungen aufgetreten sind, so vieles, manches schief gelaufen ist am Arbeitsplatz, sondern weil das Volk Gottes in Not ist, weil die Stadt Gottes zerstört ist. Hilflos muss die Stadt Gottes erleben, dass die Bösen rein und rauskommen, machen, was sie wollen. Also das war keine eingebildete, keine anerzogene Traurigkeit. Wir haben in der Gemeinde allerhand vor. Mittwoch, Gemeindestunde, Beschlüsse werden gefasst für das, was zu geschehen hat in der Zukunft und wie das, was in der Vergangenheit geschehen ist, aufgearbeitet werden kann. Braucht man da nicht Entschlossenheit, Pläne, Visionen? Gottes Wort zeigt uns einen anderen Weg. Nachricht, Information, Trauer, tiefe Betroffenheit, Erschütterung und der Aufblick zu Gott. Zu dem lebendigen Herrn. Wir haben einen König. So fängt's an, das gute Werk. Nehemia berichtet, was da läuft, was da man schief zu werden droht und wie sie damit fertig werden. Aber der Anfang dieser Arbeit ist Betroffenheit, Trauer und Gebet. Wir können andere Fundamente suchen für unser Leben. Steht uns frei, Gott zwingt uns nicht. Bibel kann man zuklappen und ein jeder tat, was ihn gut dünkte, sagt das Buch der Richter, weil kein König da ist. Aber wir haben einen König. Wer Jesus angenommen hat, als den Gekreuzigten, der für seine Sünde gestorben ist. Der gesagt hat, Herr, ich nehme das, damit mein Leben gerettet ist. Und du bist mein Herr, mein König. Dem kann er sich anvertrauen, auch in solchen Nöten, die ihm traurig bereiten. Vielleicht sagt der ein oder andere, na, ich bin ja heute Morgen eigentlich nicht hierher gekommen, um noch mehr Traurigkeit zu tanken. Ich wollte die loswerden. Aber heute Morgen, ich war schon längst vorbereitet auf die Predigt, da kam mir noch ein Wort in den Sinn aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 7. Die göttliche Traurigkeit, die von Gott kommt, die wirkt etwas, die wirkt Rettung, Heil, eine Reue, die niemand reut. Aber die Traurigkeit der Welt, die ist der Tod. Haltet diese Spannung aus, wenn ihr merkt, das ist nicht in Ordnung, dass die Stadt Gottes zerstört ist, dass das Volk Gottes im Unglück lebt. Wie viele von uns, auch die wir gern hier hätten, Unglück, Schmach. Deshalb, das ist das Fundament. Lasst uns das sehen. Lasst uns mal weiter hören, wie hier der Herr Gott dem Nehemia einen Weg bahnt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Bist doch nicht krank? Nee, das kann's nicht sein. Sondern sicher bedrückt dich etwas. Wenn du einen König hast, wenn Jesus dein König hast, dann will er, dass du das ihm auch sagst, was er eigentlich weiß. Dieser König, der Großkönig, der wusste das nicht. Der musste ihn fragen. Unser Herr weiß, aber er will es aus meinem eigenen Mund hören, dass wir sagen, dass wir nicht nur uns wehren in der Familie oder am Arbeitsplatz, sondern dass wir ihm sagen, Herr, ich habe Kummer oder ich werde nicht fertig oder ich falle den anderen immer wieder zur Last oder mein Mund. Ich aber fürchtete mich sehr. Also, wenn ihr das Wort mal so lest, ich weiß nicht, ob euch das so auch jetzt so bewusst geworden ist, als ich das vorgelesen habe. Aber das ist wie ein Fremdkörper in dieser Geschichte. Da ist so viel Wohlwollen, so viel Aufnahmefähigkeit, so viel Vertrauen auch auf Seiten von Nehemia. Aber dann steht, ich aber fürchtete mich sehr. Kennen wir das? Dann machen wir uns bereit, irgendwo hinzugehen, vielleicht zum Chef, um Förderung oder ein bisschen mehr Geld zu erbitten. Und dann legen die alle Worte fertig. Und kurz vor der Tür, da überfällt einen Schwäche, Angst. Ich fürchtete mich. Nur das ist alles hier, also nehmt das ruhig mal mit. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Vor wem hat er sich gefürchtet? Doch wohl vor einem König. Aber dann spricht er mit ihm. Also, hier wird uns ein Weg gezeigt, wie aus der Furcht, aus der Angst, Traurigkeit, ein Weg gebahnt wird. Ich möchte euch eine Kostbar... Wem tut der Jeremia leid? Der Prophet Jeremia. Was muss der alles Schreckliches im Auftrage Gottes sagen? Aber einer der Kostbarkeiten in diesem Wort, in diesem Jeremia, steht im Kapitel 32. Da sagt Gott, Ich will einen neuen Bund mit dem Volk machen. Und ich will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, damit sie nicht von mir weichen. Furcht ins Herz, damit wir nicht weglaufen, damit wir nicht Angst haben vor unserem Herrn. Höchstens Furcht, dass wir weglaufen könnten, dass wir alles allein machen, dass wir nur das tun, was uns für richtig hält, sodass wir noch kaum uns ergänzen lassen in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Wir sind dazu da, dass wir einander ergänzen. Darum müssen wir auch miteinander reden, nicht nur übereinander reden. Austausch. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König. Und dann hat er ihm den ganzen Jammer geschildert. Und also, als hätte der Großkönig, der persische Großkönig, nichts anderes zu tun, dem geht das nahe. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Was willst du denn? Was ist dein Plan? Das ist eine vernünftige Frage, ne? Wissen wir das, was wir jetzt vom Herrn erbitten, wenn wir an den Mittwoch denken, an unsere Gemeinde denken? Da ist wieder so ein Geheimnis bei dem Nehemia. Da betete ich zu dem Gott des Königs Himmels und sprach zu dem König. Also das ist etwas Besonderes in dem Buch Nehemia. Das ist ja ein Bericht, ein authentischer Bericht, ein Ich in der Ich-Form. Gibt sonst nur noch ganz wenig einzelne Kapitel in der Apostelgeschichte, aber dieser Buch in Nehemia. Und da ist das Erstaunliche, dass er nicht wie hier im Stillen betet, sondern laut. Das sind dann schon sozusagen Seufzergebete, die er ausspricht und dann sogar auch noch aufschreibt. Es ist hochinteressant, das zu lesen und bewegend. Das sucht der Herr, das will er bei uns wirken, dass wir so mit ihm leben, dass unser Alltag, unsere Sorgen so verwurzelt sind mit unserem Glauben, mit unserem Herrn, mit unserem König. Und auf der anderen Seite, dass unser Glaube, unsere Verbindung zu Jesus, auch in der Gemeinde, dass es alltagsverwurzelt ist. Wir haben einen König. Wir haben einen König. Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Wenn wir aus diesem stillen inneren Gebet, kann manchmal nur schon ein Stoßgebet sein, wenn wir aus diesem Gebet heraus mit den Menschen sprechen, dann wird was Gutes draus. Auch wenn es vielleicht zunächst schief aussieht. Und sprach zum König: Gefällt es dem König? Und hat dein Knecht, also ich, dein Nehemia, Gnade gefunden vor dir? So wollst du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Stellen wir uns vor, ausgebildeter Mundschenk. Naja, Getränkeindustrie oder. Und dann will der bauen. Was ist in seinen Kopf hineingekommen unter der Last dieser Traurigkeit? Brüder, Schwestern, wir haben einen König und der schafft es, dass wir Dinge denken und tun und reden oder nicht reden oder nicht tun, die ihm Ehre machen. Er will aufbauen. Eine Frage, die mir gekommen ist, wollen wir auch aufbauen? Oder wollen wir nur aufarbeiten? Aufarbeiten, das ist doch sozusagen den Dreck wegschaufeln. Aber wo schaufeln wir ihn hin? Umschaufeln, auf eine andere Ecke. Der unser König sagt, Aufbau ist nötig. Wer hat in der DDR gelebt, einer von uns? Aber vielleicht kennt ihr ja von der Freien Deutschen Jugend das Lied, die haben da immer gesungen, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf. Die kamen ja aus den Trümmern des Krieges. Bau auf, Gemeinde Jesu, bau auf. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, es ist doch nett, es ist sozusagen ein Gespräch unter sechs Augen. Wie familiär kommt einem das jetzt vor? Brüder und Schwestern, wir haben einen König, der liebt seine Familie. Und der kann es nicht, der trauert, der leidet darunter, wenn die Brüder sich auseinandersetzen. Auseinanderleben. Also die beiden, die so richtig mit dem Nehemia verbunden waren und mit seinen Gedanken und seinem Plan, die fragen ihn, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Ist doch nett, was? Ich nehme an, dass der noch einen zweiten Mundschenk hatte oder einen Vertreter hatte von denen für seinen Mundschenk. Unserem König geht's darum, um die Verbindung mit ihm. Wie lange bleibst du denn weg? Wir wissen nicht, was er ihm gesagt hat. Aber wenn man nachher und auch in der Geschichtstafel hinten liest, nachliest, der ist 12 Jahre in Jerusalem gewesen. Das hat er ihm bestimmt nicht gesagt. Ob er ihn dann gelassen hätte? Wir müssen auch nicht solche Zeitangaben anhören. Aber es ist schon interessant. Es ist schon interessant, wie unser Gott mit uns selbst, mit uns zurechtkommt. Mit Jesus. Wir haben einen König. Ich habe unser altes Liederbuch nochmal mitgebracht. Da ist mir auch so ein Lied in den Sinn gekommen. Dem König, welcher Blut und Leben dem Leben seiner Völker weiht, dem König werde preisgegeben, erzählt sein Lob in Ewigkeit, so wie ihr uns heute Morgen auch angeleitet habt. Singt alle Wunder, die er tut, doch über alles rühmt sein Blut. Den König hat mein Herz gefunden, wo anders als auf Golgatha. Da floss mein Heil aus seinen Wunden. Auch mich erlöst er da. Für mich gab er sein Leben dar, der ich von seinen Feinden war. Was haben wir doch für einen König? Naja, und das sind auch Schätze, die uns darauf aufmerksam machen. Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Es muss in dem Reich der Perser Ordnung herrschen. Jede Provinz hat ihren Ministerpräsidenten, Statthalter. Da kann jeder kommen und sagen, ich komme vom Hof, vom persischen Hof. Bitte, Beweise, Beglaubigung. Beglaubigung, Schreiben. Was brauchen wir? Wir brauchen Beglaubigungsschreiben. Ihr habt Meditatoren uns der Gemeinde vorgeschlagen. Das sind auch eine Art Beglaubigungsschreiben, wie sie qualifiziert sind dafür. Und was will er noch? Und auch einen Brief an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Woran der Mann alles denkt. Er braucht Material. Beglaubigung und Material. Was für Material brauchen wir denn in der Gemeinde? Danke. Danke für die, die uns hier das alles so schön sauber gemacht haben und in Ordnung die Stühle auch so zusammengestellt haben, dass sie sich nicht verrücken, sondern dazu haben wir ja diese Brettchen. Material, das sind unsere Fähigkeiten, das sind unsere Hände, das sind unsere Gedanken. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand Gottes, meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber, ich füge jetzt hinzu, aber auch noch Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Schutz. Also der König war nicht umsonst Großkönig. Und wenn man nachliest, der hat 40 Jahre regiert. Woran er alles denkt, er hat auch seinen Mundschenk unter einen besonderen Schutz gestellt. Glaubst du das, dass dein König auch dich unter seinen Schutz stellt? Dann können die anderen reden und tun, was sie wollen. Nachbarn, Mobbing. Du hast einen Schutz, den dir dein König gegeben hat. Du musst dir nicht selbst helfen. Das tun nur Menschen, die keinen König haben. Immer in der hochtheologischen Sprache ist das, die leben fleischlich, die keinen König haben. Die tun nur das, was ihr Eigenwille sagt. Die anderen, die einen König haben, die hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und uns darin zu ermutigen, weil wir noch nicht vollkommen sind, sondern unterwegs sind, dazu muss die Stadt gebaut werden. Robert hat uns schon verraten, dass der Schluss ist, dass es auch Widerstand gibt. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Der Bericht über den Widerstand gegen diese Bemühungen des Nehemia, der wiederholt sich, glaube ich, 8-mal im ganzen Nehemia. Wir können und müssen damit rechnen, mit Widerstand rechnen. In uns selbst, in unserem Terminkalender oder was weiß ich. Oder auch solche Krankheitsstörungen wie in unseren Familien. Aber unsere Waffenrüstung, die der Herr Jesus uns gegeben hat, unser König uns gegeben hat, die soll nicht nur im Schrank hängen, Garderobe, sondern angezogen werden. Und jeder Einzelteil ist ein Gesichtspunkt, ein Wesensart unseres Königs. Ich möchte euch noch, oder wir möchten euch mit Gertrud zusammen noch ein kleines Geschenk mitgeben, eine Erinnerung an diesen Gottesdienst, an an ein Wort, das im Prediger steht. Da steht eine Zumutung. Aber wenn wir das jetzt gehört haben von unserem König, dann glauben wir das auch und halten es dann fest. Durch Trauern wird das Herz gebessert. Amen. Nehmt euch, bedient euch für euch selbst und vielleicht auch für andere, dass sie nicht in ihrem eigenen Trauern ersticken.